This is the Unternehmer-Jam-Sessions. Wenn wir unsere Businesspläne verschicken, werden Postboten zu Hoffnungsträgern. Mit dieser Line, angelehnt an Blumentopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und herzlich willkommen auf YouTube, falls ihr dort seid. Dort könnt ihr uns auch sehen. Und natürlich auch herzlich willkommen Spotify, Apple Podcast, wo immer ihr uns auch hört. Dort hört ihr uns leider nur. Und wenn ich von uns spreche, wir haben heute wieder einen Gast am Start. Es ist André Hinz, seines Zeichens Steuerberater. Und wir haben uns vor ganz langer Zeit schon kennengelernt auf einer Veranstaltung von der IHK Bonn war das. Dort waren wir gemeinsam gebucht, unentgeltlich, ehrenamtlich, für Gründer oder vor Gründern über das Thema Gründung zu sprechen. Wenn ich mich so recht erinnere, war es auf jeden Fall so. War das so?
Ungefähr. Gründer haben ihre Pläne vorgestellt und wir sollten die dann beraten dazu.
Ah, krass, guck mal, kann mich nur noch so rudimentär dran erinnern. Dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren.
Ja, und kam Corona, ne?
Dann kam Corona. Und dann haben wir uns aber vor kurzem, das war schon wieder ein paar Wochen her, wieder auf einer Gründerveranstaltung wieder getroffen. Und zwar war das die Gründerwoche, wie heißt das?
Gründermesse der Sparkasse Köln, hier Gründertag in
genau,
Köln.
Genau. Und eigentlich immer eine ganz nette, nicht nur eigentlich, eine ganz nette Veranstaltung. Und da haben wir uns wieder getroffen, haben gequatscht. Du hast mir erzählt, dass du ein Buch zwischenzeitlich veröffentlicht hast. Und ein Scrapbook für Existenzgründer. Meine erste Frage war, was ist ein Scrapbook? Was natürlich hochpeinlich ist, weil ich hatte Englisch-Leistungskurs. Höre auch total viel englischen Hip-Hop. Wahrscheinlich verstehe ich einfach nichts von den Lyrics da. Du hast mir dann gesagt, dass es Notizbuch heißt. Das hoffe ich, das ist richtig. Steht auch drunter, nämlich es ist Notizbuch für deine Gründung. Mhm. Und ich hatte gesagt, das ist doch eine total geile Gelegenheit, da mal im Podcast drüber zu sprechen.
Ja.
Wieso, weshalb, warum du dieses Buch verfasst hast und auch über ein paar Inhalte. Würde aber gerne von dir erstmal erfahren, wie war so, du bist ja auch selbstständig als Steuerberater, wie war so dein Weg in die Selbstständigkeit? Also was hat dich motiviert zu sagen, ich mache mich selbstständig?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf.
Gerne.
Eine berufsrechtliche Sache noch, ich bin auch Wirtschaftsprüfer. Nicht, dass meine Kammer da nachher Ärger macht, weil ich nur... Weil du nur Steuerberater gesagt hast. Ja, muss man alles aufpassen heutzutage. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe ja Volkswirtschaftslehre in Berlin studiert, weil ich Berliner bin. Und bin der Liebe wegen nach Köln gezogen und habe dort angefangen, in verschiedenen kleinen Steuerberatungskanzleien zu arbeiten. Mittelständischen Steuerberatungskanzleien und Wirtschaftsprüfungskanzleien. Und mein letzter Chef hat mich so geärgert, dass ich dann nach 3 Monaten gekündigt habe.
Okay.
Und habe mich selbstständig gemacht. Auf der grünen Wiese, ich hatte zwar schon so 2, 3 Mandanten, aber ich habe einfach gesagt, komm, wird schon irgendwie klappen. Halbes Jahr später habe ich eine Gesellschaft gekauft.
Kann ich kurz dazwischen fragen, hattest du eine Ausbildung gemacht zum Steuerberater?
Oh ja, klar. Also nach dem Studium gibt es immer so Lernkurse, die man so am Wochenende macht. Das dauert ein Jahr und dann schreibt man eine lange Prüfung.
Also okay.
3 Tage, 6 Stunden. Prüfung, da fallen meistens so 50-60% durch.
3 Tage, 6 Stunden.
Ja.
Also ist Prüfzeit, okay?
Ja,
schriftliche
Prüfung. Die muss man bestehen, dann muss man noch eine mündliche Prüfung bestehen, wird man nochmal von 5 Steuerberatern abgefragt, was man so alles kann. Das hat geklappt, im Jahr 2012 schon. Und Wirtschaftsprüfer ist nochmal genau das Gleiche, ne? Wieder Samstagskurs, wieder lernen. Da sind es dann aber 5 Prüfungen, 6 Stunden.
Wow,
okay. In mehreren BWL-Bereichen, Prüfungsbereichen und Rechtsbereichen. Und dann gibt es auch wieder eine mündliche Prüfung und das habe ich auch 2015 geschafft.
Okay, Glückwunsch.
Ja, danke. War auch hart. War nicht nur hart für mich, war auch hart für die Familie.
Ja.
Aber hat jetzt geklappt und
ja. Ja, eine Freundin von mir, die ist auch Steuerberaterin. Nee, ist sie glaube ich gar nicht. Steuerfachgehilfin.
Steuerfachangestellte oder Steuerfachwirtin vielleicht noch.
Ja, und die hat mir auch immer erzählt, wie hoch die Durchfallquoten sind.
Ja, leider.
Bei 50%. Also ich hatte sogar höhere Zahlen im Kopf, aber auch 50% ist ja schon krass einfach.
Ja, leider.
Darf man das eigentlich wiederholen, wenn man da einmal durchfällt?
Genau, man darf 2-mal wiederholen, wenn man möchte.
Ja.
Die meisten machen es 1-mal, aber nicht 2-mal. Die haben dann irgendwann keine Nerven mehr. Wäre halt schön, wenn die Quoten ein bisschen steigen würden, weil wir haben Nachwuchsprobleme, ne? Wir brauchen mehr Steuerberater.
Ja, das hört man ja auch immer, also auch meine Mandanten, wie schwierig es ist. Also normalerweise sagt man ja immer, wie schwierig es ist, einen guten Steuerberater zu finden, weil nicht jeder Steuerberater hat ja jetzt auch oder übt das aus, was im Namen drinne steckt mit Beratung und so. Aber mittlerweile ist ja eher die Herausforderung, überhaupt einen Steuerberater zu finden, der neue Mandanten aufnimmt.
Richtig.
Also, höre ich ganz, ganz oft.
Also Berufskollegen haben sehr viel Annahmestopp. Wir machen auch nicht mehr alles mit, was kommt.
Ja.
Weil es einfach nicht mehr von der Masse her abarbeitbar ist. Ne? Wir hatten zu viel Corona-Hilfen, Kurzarbeiterzeit in den letzten Jahren und so. Das musste alles zwischendurch noch abgearbeitet werden. Dann gab es noch Steuererklärung für unsere Grundstücke. Ne? Hat ja auch jeder mitgemacht.
Ja.
Auch nochmal so 40 Millionen Steuererklärungen abgegeben. War einfach zu viel in den letzten Jahren. Wir brauchen ein bisschen Pause, ein bisschen Ruhe.
Ja, also während Corona, muss man ja sagen, ging ja gar nichts. Ne? Also wenn man da einen neuen Steuerberater gesucht hat, weil, wie du schon gerade sagst, die waren alle so dicht mit den Corona-Hilfen. Wahrscheinlich für den einzelnen Steuerberater jetzt aus monetären Gesichtspunkten vielleicht ganz, ganz gute Jahre gewesen. Aber da sind ja immer noch Nachwehen, oder? Bis wann müssen die letzten Schlussbescheide eingereicht werden? Bis Ende diesen Jahres?
Näher, die meisten Corona-Hilfen waren jetzt tatsächlich fertig.
Okay.
Sind wirklich endabgerechnet. Wer das nicht gemacht hat, kriegt jetzt großen Ärger. Was jetzt neu aufgetaucht ist, sind wieder die Soforthilfen. Das war die allererste Corona-Hilfe, selber beantragen konnte. Und zwar gab es hier im Land NRW ein Gerichtsurteil vom Oberlandesgericht, glaube ich, die gesagt haben, dass das Rückmeldeverfahren nicht korrekt gewesen ist vom Land NRW. Und jetzt muss das wiederholt werden.
Was heißt das Rückmeldeverfahren?
Man hat erstmal das Geld ausgezahlt bekommen.
Ja.
Und irgendwann hat das Land NRW gefragt, wofür hast du das Geld eigentlich ausgegeben?
Ja.
Und das musste man ein bisschen nachreisen. Okay. Das hat nicht so richtig geklappt, hat nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Und dagegen wurde geklagt. Und die haben Recht bekommen.
Ja, wer hat denn dagegen geklagt?
Corona-Hilfe-Empfänger.
Ah, okay.
Soforthilfe-Empfänger.
Ja,
ne? Die haben geklagt gegen das Land NRW.
Mhm.
Haben Recht bekommen. Jetzt muss das ganze Verfahren nochmal irgendwie neu abgewickelt werden.
Okay.
Und gerade das kam diese Woche als Mitteilung von der Kammer, dass das jetzt passiert und da freuen wir uns schon drauf.
Ja, und da müssen jetzt Steuerberater eingebunden werden?
Soforthilfen war immer das, was die Unternehmer selber machen durften. Von vornherein alles selber machen, auch die Rückmeldung alles selber machen durften. Natürlich haben das nicht alle hingekriegt. Ne? Wir wurden dann schon gefragt und durften helfen, aber das war eine Selbsthilfemaßnahme.
Hast du eine Übersicht jetzt bei deinen Mandanten, wie hoch ist die Quote, also kannst du es sagen, willst du es sagen, die irgendwie Hilfen zurückzahlen mussten, zumindest anteilig oder ganz oder komplett?
Eigentlich war unsere Rückzahlungsquote relativ gering, weil ich meistens oder bei einigen sehr spät erst abgegeben habe, sodass ich schon die tatsächlichen Ist-Zahlen hatte.
Ja.
Ja, es gab jetzt welche, die brauchten das Geld sofort, da hat man halt geschätzt. Und es gab welche, die brauchten das Geld nicht sofort. Da hat man dann die Meldung später abgegeben, konnte Ist-Zahlen verwenden. Dann gibt es jetzt keine Nachzahlung, keine Nachforderung. Ne? Wir haben ein paar gehabt, die jetzt wirklich noch Geld gekriegt haben. Die haben sich auch gefreut. Ja, ging nicht bei allen und einige müssen halt leider zurückzahlen.
Ja.
Aber die haben halt dann in dem Moment natürlich auch mehr Geld verdient. Ist ja auch okay. Ne? Also es ist dann fair, das dann auch zurückzuzahlen, finde ich zumindest.
Ja, absolut. Sehe ich auch genauso. Aber ich bin ja dazwischen gegrätscht. Wir waren an der Stelle, dass du eine Kanzlei dann erworben hast.
Genau. Ich habe mich selbstständig gemacht und ein halbes Jahr später habe ich noch eine GmbH, die eine Steuerberatungsgesellschaft ist, gekauft. Mit Mitarbeitern, mit Kundenstamm. Das war hier in Frechen.
Mhm.
Und dann hat sich daraus ergeben, noch eine zweite Kanzlei in Bonn zu kaufen. Jetzt haben wir dieses Jahr alles zusammengelegt zu einer Kanzlei und sind jetzt in Bonn stationär mit mittlerweile 12 Köpfen.
Okay, cool.
Ja.
Und gestartet bist du 2012, habe ich das richtig verstanden?
Nee, 2012 habe ich Steuerberater bestanden.
Okay.
15 den Wirtschaftsprüfer und 17 habe ich mich selbstständig gemacht.
Okay.
Das ist jetzt schon wieder 7 Jahre her.
Ja, cool. Das verflixte 7. Jahr. Ich weiß gar nicht, ob es das in der Gründung gibt. Gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber gibt es in den 7 Jahren irgendwie besondere Herausforderungen, an denen du dich erinnerst, die du meistern musstest, durftest?
Ich glaube, ich habe alles mitgemacht. Alles, was man so als Existenzgründer so mitmacht. Ne? Probleme mit Arbeitnehmern.
Ja.
Probleme mit Verträgen, wo man nicht aufgepasst hat, was man da unterschrieben hat. Und ja. Jetzt ist es so, auch mal Probleme mit einem Vermieter gehabt und so. Das ist alles dabei gewesen, was Gründer auch täglich beschäftigt quasi.
War dir schon von vornherein klar, dass du dich mal selbstständig machen möchtest? Also als du zum Beispiel ins Studium gegangen bist, oder hat sich das so ergeben?
Nee, ich wollte nie selbstständig sein.
Okay, sehr gut.
War ganz herrliche Vorstellung. Ich wollte immer einfach festangestellt meine Sachen machen, abarbeiten, was ich zu tun habe und gut ist. Ne? Es war halt nur einfach der letzte Chef, der mich rausgetrieben hat in die Selbstständigkeit. Ne? Weil ich einfach nicht mehr jemand anderen Rechenschaft ablegen wollte über das, was ich tue.
Mhm.
Wann will ich frei haben? Wann will ich in Urlaub gehen? Wie viele Mitarbeiter? Wie will ich das machen? Wie will ich die Mandanten betreuen? Ja, ich will die nicht über den Tisch ziehen. Ich will das ordentlich machen. Ich will das gut machen für den Mandanten und nicht nur für mich als Gebührenrechnung gut machen.
Ja, und dann, wenn du dich mal zurückversetzt in diesen Moment, wo du das für dich erkannt hast, wie lange und wie intensiv hast du drüber nachgedacht, ob du das jetzt wirklich machst? Oder war der Push so groß, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt einfach ohne drüber nachzudenken, mit Konsequenzen und ja, es kann Widerstände geben, es wird vielleicht schwieriger als gedacht. Hast du dir darüber Gedanken gemacht oder hast du einfach gesagt, boah, mache ich jetzt?
Ich habe angefangen bei der letzten Stelle und nach 6 Wochen sind mein Mann und ich für ein paar Tage in Urlaub gefahren und habe ich ihm gesagt, du, das wird hier nichts mehr.
Ja.
Er hat dann gebeten, so lange wie möglich da zu bleiben. Das waren dann nochmal weitere 6 Wochen und in der Zeit ist es einfach gereift. Und dann habe ich natürlich ein bisschen angefangen, nebenbei Sachen zu akquirieren, ja, damit man halt nicht ganz so auf Null startet.
Mhm.
Und es hat einfach funktioniert. Also ich habe da keine Angst vor gehabt dann in dem Moment mehr. Weil ich wusste, der Steuerberater klappt schon irgendwie.
Ja.
Irgendein Mann dann kommt immer.
Okay. Aber hast du dir irgendwelche Szenarien ausgemalt, was alles passieren kann?
Nein. Ich habe einfach gemacht.
Sehr gut.
Ja, ging nicht anders. Also man muss auch verstehen, ne? Mein Mann ist Beamter, der ist so ein bisschen risikobewusster, risikoscheuer. Und ich hatte das gar nicht das Gefühl, dass ich Absicherung brauche. Ich dachte, das wird schon irgendwie laufen.
Ja. Ja gut, aber du hast ja eigentlich im Hinterkopf, ich möchte mich gar nicht selbstständig machen, ursprünglich mal.
Genau. Ja, aber dann war halt nach 3 Monaten war klar, das machen wir auf jeden Fall.
Ja, cool. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Erfolgsgeheimnis auch von vielen Menschen, die drüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, ihrer Leidenschaft zu folgen, es dann aber nicht tun, sondern die es tun, die machen es halt einfach.
Ja.
Weil das Problem ist, wenn du zu lange drüber nachdenkst, du kannst dir sämtliche Szenarien ausmalen, was alles passieren könnte. Und man muss sich, glaube ich, auch bewusst machen, ja, es wird auch viel passieren. Du hast ja gerade selber beschrieben, auch du hattest viele Dinge, Herausforderungen, die du vielleicht hast nicht so kommen sehen. Und da muss man dann einfach durch. Ich habe ein ganz schönes Zitat gehört. Ich glaube, von Frank Thelen war das. Der hatte gesagt, wer nicht bereit ist, Risiken einzugehen, der sollte es dann an der Stelle auch wirklich lassen.
Genau, dann ist man als Angestellter doch besser aufgehoben. Ist einfach so.
Absolut, weil es ist halt schade, wenn man dann den Weg geht in die Selbstständigkeit und bricht ihn ab, sobald Gegenwind kommt. Weil alle, die jetzt schon länger selbstständig sind und jetzt einmal davon losgelöst, wie erfolgreich die sind, wie man auch immer Erfolg definiert. Auch viele sagen ja, man ist wirklich erst erfolgreich, wenn man, keine Ahnung, ein Haus, Boot, Yacht, keine Ahnung hat. Aber wenn man 20 Jahre lang selbstständig ist oder 10 oder wie lange auch immer, ist man ja erstmal erfolgreich. Vor allem, wenn man das tut, worauf man halt wirklich Bock hat. Und es ist halt schade, wenn man sich diesen Moment verwehrt dadurch, dass man beim ersten Gegenwind sagt, ach nee, habe ich nicht gedacht, dass es so schwierig wird und bricht dann wieder ab. Erlebst du das häufig in deiner Mandantschaft, wie da so mit Herausforderungen umgegangen wird, dass viele vielleicht zu früh aufgeben?
Nee, tatsächlich nicht zu früh aufgeben, eher manchmal ein bisschen zu spät.
Ja, ah, das ist immer diese Gratwanderung.
Man muss irgendwann auch erkennen, okay, klappt nicht, dann muss ich die Reißleine ziehen. Ne? Weil sonst reiht man immer mehr ins Negative, in Schulden und man kommt da einfach dann irgendwann nicht mehr raus. Das ist einfach zu spät. Das ist ja auch das, was viele von dem Steuerberater verlangen, dass er direkt frühzeitig kundtut, wenn es ein Problem gibt. Ne? Ich hatte durchaus einen Mandanten, der hat dann 2 neue Bankkonten eröffnet, weil die anderen schon verpfändet waren. Ja, aber es bringt mir ja nichts. Ne? Das ist ja nicht das Problem, das verpfändete Konto und ein neues Bankkonto zu öffnen. Sondern das Problem ist einfach, wenn ich keine Einnahmen habe, dann brauche ich auch keine Bankkonten. Also irgendwie eher, dass sie zu spät handeln, würde ich sagen.
Ja, ja, das erlebe ich auch oft, Handeln. Da ist aber immer die Frage, ich beschäftige mich in letzter Zeit sehr viel damit, weil ich auch viel unter, das klingt so, als wäre hier permanent auf irgendwelchen Fuck-Up-Bühnen unterwegs, aber habe in letzter Zeit und kommt es auch noch eine Fuck-Up-Veranstaltung, wo ich bin. Und in dem Zug, ich hatte es ja schon im Vorgespräch gesagt, weil ich auf der letzten Fuck-Up-Night meine 20 Jahre Selbstständigkeit in 10 Minuten reinpressen musste. Und das hat dazu geführt, dass ich mich erstmal überhaupt wieder wirklich reflektiert habe, was ist in 20 Jahren passiert. Und das war total geil. Und da muss ich auch wirklich sagen, der Prozess war so cool. Ich habe so viele Erkenntnisse, also wo ich damals gar nicht so drüber nachgedacht habe oder diese Erkenntnis damals noch nicht hatte, aber aus heutiger Sicht das so reflektieren kann. Und da bin ich auch genau über diese Frage immer gestolpert. Weil ich bin immer sehr schnell damit, hey, du musst weiter durchhalten. Und ich höre auch ganz oft natürlich das Argument, ja, man muss aber auch wissen, wann Schluss ist. Mhm. Und ich habe mich bei mir selber auch ganz oft gefragt, habe ich gewisse Dinge nicht auch zu lange gezogen? Und dann sagt man ja auch ganz oft, warum macht man das? Und für mich war die Frage dann irgendwann relevant, das, was ich tue, folge ich wirklich noch meiner Leidenschaft oder handle ich eigentlich noch aus dem Ego heraus? Ich möchte beweisen, hey, ich kann das. Ich schaffe auch das noch. Ich schaffe auch diese Klippe noch.
Ja.
Und das ist wirklich eine spannende Frage, mit der man sich mal beschäftigen sollte. Ich bin aber kein Verfechter davon, um in deinem Beispiel jetzt zu bleiben. Aber du hattest ja auch gesagt, es ist jetzt nicht das eigentliche Problem, dass da zwei Konten gepfändet sind. Dann ist natürlich nicht die Lösung, ich mache noch ein drittes Konto auf, sondern die Lösung sollte mal sein oder könnte sein, mal drüber nachzudenken, den Weg, den ich gehe, mein Geschäftsmodell, ist das noch richtig? Ich muss ja nicht vielleicht gleich das Geschäftsmodell verlassen, aber ich darf es anpassen, ne? Weil ich dann vielleicht wieder auf den richtigen Weg in Anführungsstrichen komme und den Weg, vielleicht bin ich ja mit meiner Dienstleistung am Kunden vorbei oder jetzt am Kunden vorbei, die war vielleicht 5 Jahre lang richtig. Und das ist auch immer etwas ganz Wichtiges, was ich immer denke, was Unternehmer sein müssen. Die müssen A, sehr reflektierend sein, und auch flexibel sein, Dinge anzupassen. Weil es bringt nichts immer zu sagen, hey, ich habe das jetzt 5 Jahre so gemacht, dann mache ich das die nächsten Jahre auch so weiter. Wenn sich Märkte verändert haben, Kunden verändert haben, darf ich das gerne anpassen, ohne dass ich jetzt wirklich gleich meine Geschäftsidee oder so aufgeben muss.
Das ist immer der schlimmste Satz, den man dann hört. Wir haben das schon immer so gemacht.
Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, der hilft ja nicht, der Satz. Also in keinem Fall wahrscheinlich hilft dieser Satz, sondern zu schauen, wie passe ich das an, dass ich wieder auf die richtige, in Anführungsstrichen, Route komme. Und wenn ich aber an dem Punkt bin, dass ich erkenne, hey, es geht so nicht weiter. Und ich mache das bei mir immer fest, weil ich bin ein Riesenverfechter davon, gerade was jetzt Selbstständigkeit angeht, Dinge zu machen, auf die man wirklich Bock hat, also die man liebt, also seiner Leidenschaft zu folgen. Es ist immer ganz schwierig, also wenn ich mit Kunden spreche, so im Erstgespräch, und ich frage sie natürlich immer, warum wollt ihr euch selbstständig machen, warum wollt ihr euch diesem Franchise-System anschließen oder warum wollt ihr das und jenes machen? Wenn das Erste immer ist, zu sagen, ja, ich möchte da möglichst viel Geld mit verdienen.
Möglichst viel Geld verdienen ist ja gar nicht mehr. Ich möchte einen Investor finden, der dann das alles bezahlt, was ich haben möchte.
Ja, das kommt oftmals noch dazu. Aber dieses, wenn monetäre Ziele so im Fokus stehen, ist das energetisch, glaube ich, schon ganz schlecht.
Ja,
also es muss schon eher die Leidenschaft erstmal, natürlich will man Geld damit verdienen, das steht ja außer Frage.
Ja.
Ne? Aber ich vertrete, habe ich schon wahrscheinlich 1 Million Mal in diesem Podcast hier gesagt, die Auffassung, wenn man wirklich etwas tut, worauf man Bock hat, macht das mit Leidenschaft, gibt da alles rein, opfert sich dafür auch erstmal auf. Das vergessen ja auch viele. Unternehmertum, die ersten Jahre, muss man ja sagen, hat ganz viel mit Aufopferung zu tun. Man verzichtet ja auf ganz viel. Ja. Wenn Freunde feiern gegangen sind, klar, ich bin auch mal 2 Stunden mit feiern gegangen, dann musste ich aber auch wieder an Rechner oder so. Ich erinnere mich dran, ich habe schon immer sehr gerne als DJ Musik auf. Also ich bezeichne mich eigentlich nicht als DJ, weil ich dafür skillmäßig einfach zu schlecht bin. Ich habe einfach Musik aufgelegt, weil ich die Musik hören wollte, auf die ich Bock hatte. Und es gab halt
kein
viele...
Kein anderer spielt die, ne?
Kein anderer spielt die. Gibt vielleicht Gründe, warum sie kein anderer spielt, weil da immer nur Radio-Leute sitzen, die gerne Radio hören.
So wie ich.
Genau, was du mir im Vorgespräch gesagt hattest. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele gesagt haben, nee, die Musik ist ganz geil. Weil ich habe so Musik aufgelegt, die... man muss jetzt kein Hip-Hop-Head sein, um sie zu hören. Sie stört halt nicht, sagen wir es mal so.
Das ist immer gut. Also das, Hintergrundmusik, die nicht stört.
Genau.
Das find ich auch
gut. Ja, es darf halt nicht in diese Fahrstuhlmusik entgleiten. Aber ich hab das dann mit Freunden gemacht. Aber wir haben dann im Enchilada, so eine Kette in Kassel, nicht nur in Kassel, eine Kette, die es mal gab, gibt es glaube ich gar nicht mehr, ist auch egal. Auf jeden Fall, da haben wir aufgelegt, jeden Donnerstag waren drei DJs, haben uns immer abgewechselt. Und immer wenn ich nicht aufgelegt habe, saß ich halt wirklich mit meinem Laptop da und habe Businesspläne geschrieben. Ne, während andere dann halt irgendwie getrunken haben. Ich habe manchmal dann auch dabei getrunken, ein bisschen Kreativität bekommen.
Das hilft beim Businessplan schreiben.
Beim Zahlen machen vielleicht nicht.
Boah, kann man mehr ausdenken.
Genau. Und das meine ich halt damit. Also man muss da halt schon viel reingeben und verzichtet auch auf viel. Aber am Ende des Tages wird man auch belohnt. Und da bin ich fest von überzeugt. Und jetzt sind wir wieder bei der Gratwanderung. Da ist halt wirklich den Punkt zu erwischen, wenn es nicht so läuft, wann höre ich halt wirklich auf? Das ist, ich höre so crazy Geschichten, weil ich mich halt damit jetzt so viel beschäftige. Animus ist ein Rapper, ob man den jetzt feiert oder nicht. Der hat in einem seiner letzten, im Outro von seiner letzten EP gesagt, er hat 17 Jahre gebraucht, bis er das erste Mal Geld mit Rap verdient hat. Und das war dann auch noch nicht viel Geld. Und er hat dann auch so die Frage gestellt, wer macht das denn jetzt 17 Jahre?
Klar.
Und,
leider zu viele, muss ich echt sagen.
Ja, weiß ich nicht. Man darf natürlich nicht in diese Schuldenfalle reinlaufen. Ne? Und,
ja, aber es ist ja nicht nur eine Schuldenfalle. Ne? Wenn ich am Ende des Jahres 5.000 Euro Gewinn gemacht habe, kann ich davon nicht leben.
Ja.
Dann muss ich doch sagen, dass unternehmerische Sache nicht mein Ding ist. Bei 5.000 Gewinn kann ich mich anstellen lassen, verdiene ich mehr. Garantiert.
Ja.
Mit normaler Handwerkerleistung oder was auch immer, was man so kann. Dann lohnt sich das nicht.
Mhm. Ja,
es ist Freiheit, die man noch hat und so, aber es ist dann, weiß ich nicht.
Ja, die Schlussfolgerung, ich bleibe noch bei dem Animus-Beispiel, wäre jetzt daraus, klar, der hat damit kein Geld verdient, aber der 17 Jahre lang, der muss ja Geld verdient haben, weil natürlich muss man irgendwie leben, wohnen, essen, trinken und so weiter. Mhm. Und dann hat er halt einfach andere Jobs gemacht.
Ja, okay. Ne?
Aber er hat seinen Traum, und darum geht es eigentlich, seinen Traum nicht aufgegeben.
Ja, aber das ist ein Hobby, was er immer weitergeführt hat.
Ja.
Das Finanzamt sagt ja auch Hobby, ne? Nach 10 Jahren, wenn du kein Geld verdient hast, ist es ein Hobby.
Ja, aber mittlerweile lebt er davon.
Ja, okay.
Mittlerweile lebt er davon.
Hat er es geschafft.
Und da gibt es ja ganz viele Beispiele. Da kannst du auch die ganzen Großen nehmen, Steve Jobs und so weiter, wie oft die vorher gescheitert sind, bis die wirklich mal Geld verdient haben. Ich nehme ungern immer diese Beispiele, weil die einfach so viel Geld verdienen. Und wenn die dann auch, ich habe auch alle Biografien, glaube ich, gelesen. Ich finde das auch immer hochgradig interessant. Aber das ist halt immer so, klar, jetzt spricht da irgendwie so ein Milliardär oder keine Ahnung. Ja, gut, er spricht jetzt nicht mehr, aber schreibt. Und dann ist es natürlich immer einfacher zu sagen, ne, hey, klar, musst nur deinen Weg gehen und so weiter. Und er schreibt sein Buch auf der Yacht oder so. Aber das, was da drin steckt, halte ich schon für relevant. Und es gibt ja noch so eine andere Philosophie, ich komme jetzt leider nicht auf den Autor, der sagt immer, es ist total wichtig, das hatte ich eben schon gesagt, seiner Leidenschaft zu folgen und jetzt nicht monetären Ziele erstmal zu folgen, dann ist das Universum schon auf deiner Seite. Das wird dir schon den Weg zeigen. Und wenn du da in eine Sackgasse reinläufst, dann geht irgendwann eine andere Weggabelung, findet sich auf einmal, musst halt mal durchs Gestrüpp oder so gehen. Und da muss man einfach mal durchgehen. Und ich halte da schon sehr viel von, weil, gibt es wieder, ich weiß gar nicht, ob es ein Kalenderspruch ist, aber diese Aussage, wenn man dann im Sterbebett liegt, es gibt doch nichts Schlimmeres, als sich zu sagen, mein Gott, hätte ich das doch mal probiert oder das mal gemacht. Und es ist doch selten, dass man da sitzt und sagt, hey, total geil, dass ich eine Yacht hatte oder, keine Ahnung, ein Zweifamilienhaus, also alles, was mich jetzt nicht interessiert. Ja. Viel zu viel Angst vor Haien und so, also wenn ich von der Yacht falle. Ja, aber es ist in der Tat, ich gebe dir völlig recht, also es ist echt ein schmaler Grat. Und gerade wenn dann auch so Dinge wie Familie und so dazukommen, ne, dann kann man natürlich auch nicht immer sagen, hey, ich kann das hier mal meinem Traum jetzt mal, ziehe ich jetzt durch, sorry, wir verdienen nur, also ich steuere nur 5.000 Euro im Jahr dem Haushalt bei. Ist immer ein schmaler Grat, aber
genau.
Ich bleibe bei der These, viele geben zu früh auf.
ja, geben an der falschen Stelle auf.
Oder geben an der, das ist sehr schön. Geben an der falschen Stelle auf, dann, wenn eigentlich noch Potenzial da wäre.
Oder sich vielleicht mal Hilfe holen in dem Moment. Ne?
Ah, ja, sehr, sehr schön.
Man kann ja nicht alles können als Unternehmer. Ne? Man braucht durchaus irgendwann mal Hilfe. Sei es irgendwie bei dem Produkt, was man herstellt, eine Dienstleistung oder beim Marketing oder bei der Buchhaltung oder so. Ne?
Ja.
Sich nicht als Unternehmer mit den falschen Sachen beschäftigen. Ja, habe jetzt diese Woche wieder ein Gespräch gehabt mit einem Gründer, der will jetzt seine Buchführung selber machen und seinen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung oder so. Ne? Ich mache das in 10 Minuten. Kostet halt Geld, klar. Ja. Aber er will sich da jetzt 3 Stunden mit hinsetzen.
Mhm.
Ist halt die Frage, ob man nicht in diesen 3 Stunden lieber Geld verdienen kann, um das zu bezahlen, was ich dann mache. Und dann hätte er aber Kunden, die vielleicht da langfristig sein Produkt kaufen. Ne?
Mhm.
Prioritäten setzen als Unternehmer und dann an der richtigen Stelle erkennen, geht weiter oder geht nicht weiter.
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil das erlebe ich auch ganz oft, dass Gründer sagen, also wenn ich mit denen so einen Businessplan durchgehe und dann sind wir bei den Positionen, Steuerberatung, Buchhaltung, ne? Budget, was wollen wir da ansetzen? Ja, nee, mache ich selber.
Mhm.
Ich hole mir da irgendwie, keine Ahnung, wie die ganzen, da ich es nicht selber mache, weiß ich nicht, wie Lexware oder keine Ahnung, wie das alles heißt, die Software mache ich selber. Und ich frage dann auch immer, was ist denn jetzt der Hintergrund, das selber zu machen? Dann kommt genau, wie du gesagt hast, er möchte das Geld sparen. Und dann kommt auch genau, wie du gesagt hast, mein Argument, aber guck mal, die Zeit, die du da reinsteckst, ist doch total unproduktiv für dich. Nur um, was weiß ich, 100 Euro zu sparen oder lass es 300, lass 500 Euro sein zu sparen. Setz doch die Zeit lieber rein, mach ein Marketingkonzept, ruf 5 potenzielle Kunden an, ruf Kooperationspartner an. Setz doch die Zeit da rein, das, was Umsatz bringt und nicht, was irgendwie Kosten minimiert.
Genau.
Weil das halte ich immer,
Ziel.
Ja, absolut. Halte ich auch für eine völlig falsche Strategie, immer erstmal drüber nachzudenken, Kosten zu minimieren.
Ja.
Das ist wie, wenn irgendeine Krise beispielsweise kommt. Klar muss man gucken, was ist jetzt wirklich, wo kann ich vielleicht den einen oder anderen Euro sparen, aber tendenziell bin ich auch da eher immer der Verfechter von, fokussiere dich weiter drauf, was Umsatz bringt. Die Krise wird irgendwann vorbeigehen und dann hast du dich unter Umständen zu Tode gespart, hast deine Mitarbeiter rausgeschmissen, dann geht's wieder los, hast keine Mitarbeiter mehr.
Genau.
Oder ich hatte gestern ein Gespräch, ein Coaching-Gespräch mit jemandem, der in der Gastronomie ist. Da ist ja auch immer das Thema, jetzt sind die Umsätze zurückgegangen, es läuft nicht so, dann ist die erste Idee immer, ja, ich kürze jetzt mal Personal. So.
Mhm.
Das führt aber dazu, dass die Personalkostenquote besser wird, aber dann kommt auf einmal wieder der Umsatz und dann produziere ich unzufriedene Kunden, weil dann zu viele Kunden kommen oder Gäste kommen in der Gastronomie für zu wenig Personal. Ich schaffe schlechte Erlebnisse und schaffe mir eigentlich gleich die nächste Krise. Und schaffe es nicht nachhaltig wieder Kunden aufzubauen, die happy sind.
Das hat man jetzt in der Corona-Krise ja gesehen. Ist ja genau das passiert. Ne? Die Guten haben ihr Personal gehalten, haben es halt einfach weiterbezahlt, wurde auch teilweise gefördert.
Ja.
Denen geht es immer noch gut. Die Schlechten haben ihr Personal rausgeschmissen. Die jammern jetzt aber darüber, dass sie kein neues Personal finden.
Ja.
Da hat man so ein bisschen gesehen, wer als Unternehmer unternehmerisch denkt. Es geht vorbei, ich zahle mal ein bisschen weiter, lass mir das fördern, kein Problem, kriege ich hin. Habe vielleicht auch Rücklagen geschaffen. Ja, ganz wichtig für Unternehmer, Rücklagen zu schaffen. Hat man auch gesehen in den letzten 3 Jahren, wer hat Rücklagen, wer hat keine. Und dann kommt man aus so einer Krise wieder gestärkt raus. Und dann geht es nämlich weiter. Und dann hat man zufriedene Kunden.
Ja, teile ich absolut diese Einstellung auch. In vielen Gesprächen, auch mit Banken, die das auch festgestellt haben. Corona war da an sich ein guter Gradmesser dafür, wer ist, ich mag dieses Wording immer nicht, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, wer ist ein guter Unternehmer und wer ist ein weniger guter Unternehmer.
Ja, und die weniger guten wurden leider gepäppelt. Und jetzt sieht man halt die Insolvenzwelle. Ne? Jetzt kommt so ein bisschen durch, was Corona so verschoben hat über 2-3 Jahre.
Ja, aber auch das war an sich ja absehbar, ne? Dass nachgelagert so eine Insolvenzwelle kommt. Ich fand das ein bisschen seltsam, dass ich fand, die Politik hat tatsächlich während Corona, also was jetzt Hilfen angeht, viel richtig angewandt, nicht unbedingt was Maßnahmen angeht, aber was Hilfen angeht für Unternehmer schon viel richtig gemacht. Vieles hat mich auch geärgert. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Ich erinnere mich dran, ich bin gar nicht so ein politischer Mensch eigentlich. Aber ich habe mich, klar, weil es ja eine Sondersituation war, von der ich auch betroffen war, von der viele Kunden von mir betroffen sind, habe ich mich da auch viel so Politiksendungen und so weiter angeguckt und dann hieß es ja auch immer hier, was war das mit der Bazooka und so und keiner wird in die Insolvenz gehen. ich weiß schon gar nicht mehr, wie die alle heißen, die das gesagt haben. Aber ich habe, und dann gab es ja so eine Lücke von, weil es gab ja bestimmte Fristen, du musstest bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gegründet haben, um Anspruch zu haben. Und wenn du darüber hinaus warst, hattest du keinen Anspruch. Und ich habe mir gesagt, das macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Also, weil gerade die jetzt kurz vorher gegründet haben, die haben ja noch das viel größere Problem. Die haben noch keine Stammkunden aufgebaut. Also die konnten noch keine Rücklagen schaffen. Mhm. Also die haben doch ein richtiges Problem. Und dann habe ich tatsächlich an die Politik geschrieben.
Hast du dich mal gewagt?
Ich habe mich gewagt, habe gesagt, ich muss meine Stimme da jetzt mal geben, muss meinen Kommentar, und habe die alle angeschrieben, habe gesagt, was ist mit der Bazooka? Und es kann doch nicht sein, dass die gerade gegründet haben. Also war sehr frustrierend. Ich habe halt immer nur diese Standard-E-Mails zurückbekommen. Ja, vielen Dank für Ihre E-Mail und wir kümmern uns um Ihr Anliegen und gut, passierte halt nichts.
Ich fand eher immer frustrierend, die haben was angekündigt. Ich hatte 2 Stunden später die erste E-Mail, wann können wir das beantragen?
Ja,
ja Leute, Ankündigung und Umsetzung, das dauert halt 14, 15 Tage oder auch mal 4 Wochen. Das ist halt einfach nicht machbar, über Nacht sowas zu programmieren, sowas herzustellen. Ne? Aber trotzdem, eine halbe Stunde später gab es hier, kommt ein neues Programm, wir müssen wieder beantragen. Ja. Super.
Ja. Aber insgesamt muss man schon sagen, gab es viele, jetzt mal abgesehen von dieser Lücke, gab es schon gute Möglichkeiten.
Ja, also Unternehmen wurden gut gefördert in den letzten 3 Jahren. Ja, jetzt muss aber dann auch gut sein. Ne? Ich bin ja jetzt kein Subventionierer, Befürworter.
Nee, irgendwann muss wieder gut sein. Absolut, absolut. Sehe ich auch so. Ich meine, da war ein klarer Bedarf da. Genau. Auch da, die es ausgereizt haben, ne, auch da halte ich es völlig für richtig, ne, dass die jetzt zurückzahlen müssen. Was man auch gesehen hat, was ja für viele jetzt in der Gastronomie gerade ein Problem war, wenn ich vorher viel schwarz gebucht habe, ja, es kommt vor.
Nein, glaube ich nicht. Also meine Mandanten nicht.
Dann hatten die ja ein echtes Problem, ne? Also weil die halt die Förderung nicht in der Höhe bekommen haben, weil sie ja die Umsätze nicht nachweisen konnten, die sie hatten. Auch da muss man sagen, ist es an der Stelle irgendwo auch gerecht.
Ja, richtig.
Dass es so ist. Aber lass uns mal von Corona weg. Corona ist ja vorbei und lass uns mal hin zu einem schönen Ereignis. Was für eine Überleitung. Zu deinem Buch.
Ja.
Was hat dich denn dazu bewegt? Ich bin übrigens totaler Marketing-Profi. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, was ich auch immer irgendwie wieder vergesse.
Stimmt.
Für die Dehoga Checklistenpaket. Ich bin so Marketing-Profi, dass ich es nicht mal dabei habe. Vielleicht kann Marc ja zaubern, kann es irgendwie in dieses Video so reinschieben. Marc, geht das? Keine Ahnung, Marc weiß es nicht.
Er muss es erstmal finden im Internet.
Es ist auf meiner Internetseite.
Ah, immerhin.
wechsel-b.de. Dort könnt ihr das Buch von der Dehoga, ist ein Checklistenpaket für Gründung in der Gastronomie. Aber dein Buch ist ja branchenübergreifend.
Brancheübergreifend und auch keine Checklisten. Das ist berufsbedingt, weil ich Checklisten nicht leiden kann.
Ja.
Dennoch habe ich probiert, so ein bisschen aufzubauen wie so ein Notizbuch. Halt Text auf der einen Seite, damit der Existenzgründer was lesen kann und sich dann gleichzeitig Notizen machen kann. Ich finde das immer blöd, wenn man dann so ein Buch vor sich hat und dann noch irgendwo nebenbei irgendwas suchen muss, um seine Fragen aufzuschreiben oder so. Deswegen kam ich auf die Idee, mal ein Scrapbook zu machen. Aus Amerika, aus meiner Zeit in Amerika, weil wir das in der Schule auch machen mussten.
Okay.
Ja, es war dann immer so, hatte so ein Thema, so Buch, und dann musste man halt so Bilder dazu packen oder was auch immer. Das sieht dann irgendwann hier so witzig aus, dass man überall Notizzettel dran hat und dadurch seine Existenz begleiten kann.
Wer ist Zielgruppe? Oder wen hast du dir überlegt, wer Zielgruppe sein soll?
Anfänger, also wirklich die noch keine Ahnung haben. Die nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Die haben eine Idee quasi. Mhm. Von dieser Idee können sie loslegen mit meinem Buch und dann alles einzeln aufschreiben, was sie irgendwie machen müssen.
Ja. Würdest du sagen, dein Buch, das ist gar nicht wertend gemeint, sondern kommt man damit alleine zurecht oder sollte man sich an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht doch noch irgendwie Beratung holen?
Beratung ist immer gut, aber man wird es auch, glaube ich, alleine schaffen. Das ist halt wirklich auch einfach geschrieben. Es ist jetzt kein Fachbuch, man muss kein Fachwissen haben, sondern wenn man die Schritte so einzeln durchgeht, dann kriegt man erstens, der erste Kapitel ist ja ein Businessplan schreiben. Ne? Ich habe eine Idee und welche Schritte muss ich eigentlich durchgehen? An was muss ich alles denken? Das habe ich mal versucht zusammenzufassen. Wenn man das alles schon hat, und mal so in Prosa reingeschrieben hat und ein bisschen Zahlen gerechnet hat oder so, hat man schon eigentlich einen fast guten Businessplan. Mhm. Dann holt man sich noch, wenn man jetzt keinen Berater bezahlen möchte, ist halt manche Leute gibt es halt, die das nicht machen wollen, holt man sich noch so Online-Tools für Businessplan schreiben und zack, hat man das eigentlich relativ gut hin. Natürlich mit einem Berater wäre es noch besser, weil der einfach noch ein bisschen mehr Input geben kann. Ne? An der einen oder anderen Stelle wird der sicherlich besser helfen können. Aber es gibt halt Leute, die es nicht bezahlen wollen. Also muss es ja auch eine Möglichkeit für geben, für die, das irgendwie alleine hinzukriegen. Und dafür ist das gedacht.
Ja, jetzt einen Businessplan schreiben, sagst du, für wen sollte denn dieser Businessplan geschrieben werden, den man jetzt hiermit schreiben kann? Also ne, wenn da jetzt ein Gründer kommt, der sagt, ich habe eine Idee, ich möchte, keine Ahnung, nehmen wir ein Beispiel, ich möchte, was habe ich schon gesagt, Medienfuzzi werden.
Das hat hier hoffentlich keiner gehört.
Ich möchte Videograf werden, ich möchte in eine Branche rein, wo ich vielleicht kein Kapital benötige. Mhm. Sollten die auch einen Businessplan schreiben?
Jeder sollte einen Businessplan schreiben. Ist einfach so. Wenn du keinen Businessplan hast, hast du auch keine Idee, ob dein Unternehmen überhaupt funktioniert, ob deine Idee funktioniert. Also, egal welche Idee du hast, schreib einen Plan dazu. Wie soll es in 1, 2, 3 und 4 Jahren aussehen? Wo kommen meine Kunden her? Wer sind meine Kunden? Wo kommen die her? Mhm. Was müssen die mir bezahlen, damit ich leben kann? Das musst du einfach als Unternehmer einmal so durchdacht haben. Ansonsten hast du ja ein Problem. Weißt du gar nicht, wo du herkommst. Also, jeder schreibt einen, wenn er starten möchte, mit einem Unternehmen. Mhm.
Ja, ich hab die Fragen natürlich bewusst gefragt. Ich bin immer ein Fan davon. Ja, also ich teile auf jeden Fall diese Einstellung. Ich versuche da immer die richtigen Wordings zu finden, weil viele denken, diesen Businessplan, den sie für sich geschrieben haben, und das, wie gesagt, das halte ich für völlig wichtig. Ob ich es jetzt Businessplan bezeichnen würde oder ein Businesskonzept oder was auch immer, sei jetzt mal dahingestellt. Man muss genauso, wie du gesagt hast, man muss wissen, wer seine Zielgruppe ist, wer können meine Lieferanten, meine Kooperationspartner sein, was kann ich damit verdienen, was muss mein Produkt kosten, wie muss mein Produkt überhaupt aussehen und so weiter und so fort. Dessen muss man sich bewusst sein und da helfen ja einfach, ob das jetzt Checklisten sind, solche Bücher, helfen dabei, erstmal an alles zu denken. Und so ist dein Buch ja auch geschrieben. Ne?
Genau.
Ne? Dass du wie so ein Leitfaden gibst und dann kann man sich ja auf der rechten Seite seine Gedanken dazu hinschreiben und sagen, für sich checken, ja, habe ich gecheckt, das und das ist meine Idee, so und so sieht meine Zielgruppe aus. Und das Gleiche nochmal mit den Zahlen natürlich auch zu tun. Ich bin aber ein Fan davon, zu unterscheiden, einen Businessplan, ich bleibe jetzt noch bei dem Wording, den man für sich selber schreibt, abzugrenzen gegenüber einem Businessplan, den man für eine Bank schreibt.
Okay.
Wenn man jetzt mal in dem Kontext drin ist, ich brauche Geld, ich muss Fremdkapital aufnehmen.
Ja.
Da bin ich immer ein Fan davon, das wirklich voneinander abzugrenzen. Und ich setze auch voraus, auch jetzt in meiner Beratungstätigkeit, diesen ersten Part, der Businessplan für sich selber, der muss tatsächlich vom Gründer kommen. Alles andere macht gar keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn, sich da einen Berater zu holen, der den Businessplan schreibt. Man kann sich natürlich in der Phase auch Beratung holen, zu sagen, hey, arbeite bitte mit mir am Geschäftsmodell, am Produkt, am Design. Ne? Das ist völlig legitim. Aber so das Eigentliche, die Business-Idee heraus, muss von wem sonst soll die kommen? Ne? Also klar, ich kann ins Franchising gehen. Da kaufe ich mir, diesen Part erspare ich mir ja,
genau.
Den kaufe ich mir ja ein, da muss ich mir eher andere Fragen stellen. Aber so das Thema Businessplan für Banken,
ja.
Unterstützt du da Existenzgründer dabei?
Machen wir auch, genau. Wir haben auch BAFA-Registrierung und so, können da durchaus weiterhelfen. Machen wir nicht so oft, weil wir halt wirklich hauptsächlich Steuerberater sind, nicht unbedingt nur Existenzgründung machen. Natürlich, wenn einer kommt, helfen wir.
Ja.
Wenn es an die Bank rangeht, gebe ich dir recht, ist ein Berater immer hilfreicher. Aber bis die zur Bank gehen oder so, brauchen die erstmal überhaupt einen Plan.
Absolut.
Das muss ich alles denken.
Mhm.
Weil der Steuerberater kennt ja auch nicht alles. Ne? Der ist ja, oder ein Unternehmensberater kennt auch nicht alles. Und für jeden, für die Idee muss man immer einen Hinterkopf haben, was brauche ich dafür alles? Und das war es eigentlich der Gründer besser als jeder Externe. Und dieses besser muss er erstmal zu Papier bringen und dann kommt der Berater und kann justieren, kann anpassen. Der kann auch vorne beim Wording helfen. Das machen besser Marketingleute als Steuerberater oder so. Ne? Das aber es muss erstmal überhaupt irgendwie Input kommen. Sonst kann man nichts beraten, finde ich.
Ja, absolut, das sehe ich genauso. Deswegen sagte ich auch, also ich bin da auch ein Verfechter von, das muss von dem Gründer selber kommen, weil genau. Auch wenn er zu mir kommt und sagt, hey, pass mal auf, ich brauche den Businessplan jetzt auch für die Bank. Ich muss ja auch gefüttert werden mit Informationen. Ich kann ja nicht sein Businesskonzept für ihn entwickeln.
Genau, richtig. Ja, aber mit dieser Vorstellung kommen einige Berater, Existenzgründer zu uns. Ja, die sagen, mach mal alles fertig. Ich so, ja, aber eigentlich brauchen wir erstmal Daten. Ne? Wir müssen ja wissen, was willst du verkaufen? Wie teuer ist das Produkt? Wie stellst du das her? Und welche Kosten hast du denn eigentlich so? Klar können wir deine Checkliste reichen, musst du an Miete denken, musst du an Steuerberater denken, an die Gewerbesteuer, das können wir alles ausrechnen. Aber vorher brauchen wir ja erstmal eine Idee von dir, was ist dein Produkt, wie stellst du es her und was kostet es?
Mhm.
Das fehlt manchmal.
Ja.
Manchmal kommen da nur so Ideen. Wir wollen machen.
Ja.
Ich werde jetzt Influencer oder so. Ja, was auch immer. Dann auch dafür brauchst du einen Businessplan. Brauchst du einen Businessplan.
Ja, absolut. Weil das Entscheidende an dem Businessplan ist ja, das ist ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, als ich mich vorbereitet habe auf den Fuck-Up-Prozess.
Mhm.
Das Entscheidende ist nicht der Vortrag, der dabei rausgekommen ist. Klar, da war ich hochzufrieden mit, der ist gut, ich habe gutes Feedback bekommen. Mhm. Aber das Geile war ja der Prozess, die zwei Tage, womit ich mich überall auseinandergesetzt habe. Und so ist es ja beim Businessplan auch. Das eigentliche Endprodukt ist nicht das Entscheidende. Ne?
Richtig.
Ob der jetzt 100 Seiten hat, ob der 50 Seiten hat, ob der auf Hochglanz ist, ob da tolle Bilder drin sind, ob da in der schönsten, blumigsten Sprache ist, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Und das fördert ja einfach so einen Businessplan. Wenn ich weiß, ich muss jetzt mir Gedanken über Marketing machen, dann setze ich mich damit hoffentlich auseinander.
Erstens das. Und dann setze ich mich auch mit den Zahlen auseinander. Wie viel Brötchen muss ich eigentlich verkaufen, um meine ganzen Kosten decken zu können? Da schlackern einen ja manchmal die Uhren, was so vor Vorstellungen sind. Gerade ich habe eine App entwickelt und dann verkaufe ich 1 Million Apps am Tag. Okay. Funktioniert das wirklich? Und wie viel Marketing hast du denn dafür ausgegeben, um die 1 Million Apps zu verkaufen? Dass diese Gedanken sich zu machen, das fehlt bei einigen immer.
Ja. Oder ich habe ein Buch geschrieben und verkaufst 1 Million Mal.
Ja, ich hoffe. Ich setze darauf, dass ich mich heute hier.
Hiernach auf jeden Fall. Ich bin ja Marketing-Profi.
Genau. Ja. So, deswegen sind wir hier.
Ja. Aber also, wie gesagt, also.
Ihr könnt es bei Amazon kaufen.
Ja. Verlinken wir alles in den Shownotes auf jeden Fall. Ich bin ja immer noch in den Geburtstagsfeierlichkeiten von diesem Podcast und ich habe in einer wahnsinnig guten Idee eigentlich, fand ich, habe ich Menschen dazu aufgerufen, mir Fragen zu stellen. Und diese Fragen wollte ich eigentlich so in 1-2 Podcast-Folgen beantworten. Jetzt sind so viele Fragen geworden, was glaube ich gar nicht das Hauptproblem ist, sondern das Problem ist, dass ich einfach immer zu viel labere. Und ich weiß, als mit Marc zusammen die erste Folge aufgenommen, da haben wir es glaube ich geschafft, 5 Fragen oder 3 Fragen zu beantworten. Und jetzt geistern hier immer noch irgendwie 50 Fragen durch die Gegend und ich binde die jetzt überall ein, wo es geht und würde auch mal hier mir erlauben, in unserer Podcast-Folge eine Frage zu nehmen, weil das jetzt gut zum Thema passt,
gerne,
die wir gemeinsam beantworten können. Und zwar kommt sie von Ugo, ist ein Kunde von mir, mittlerweile auch Freund und er ist wirklich, Ugo ist so ein cooler, geiler Typ, den habe ich kennengelernt 2019, der ist noch relativ jung, hat sich selbstständig gemacht mit dem Fitnessstudio und Franchise-Bereich, darf ich hoffentlich an der Stelle sagen. Und er hat eine so geile persönliche Entwicklung durchgemacht, seitdem ich ihn kenne in den 5 Jahren, das ist echt crazy. Auch womit er sich jetzt beschäftigt, auch mit Persönlichkeitsentwicklung und wie er unternehmerisch tickt, wie er sein Unternehmen strukturiert, sich selber schon geil einfach. Auf jeden Fall schöne Grüße an der Stelle. So. Und jetzt zur Frage, auf welche Kriterien kommt es in einem Businessplan an? Worauf schauen Banken? Also ist ja jetzt offensichtlich ausgelegt auf einen Businessplan, der an Banken geht.
Das Wichtigste für die Bank ist, wann kriegen die ihr Geld zurück? Und das muss der Businessplan hergeben. Es gibt jetzt Banken, die wollen, dass du im ersten Jahr Verlust machst und ab dem zweiten Jahr Gewinn, damit du dann ab dem zweiten Jahr mindestens deine Tilgungen decken kannst und deine privaten Kosten. Gibt aber auch Banken, die sagen, okay, lieber ein bisschen später. Konservativer rechnen. Ja. Also das ist auf jeden Fall Kapitaldienst, ist das Wichtigste im Businessplan. Und dazu muss passen, der Umsatz muss passen, die Kosten müssen passen und dann muss noch was übrig bleiben, dass die Person einzeln oder in der Familie überleben kann.
Mhm.
Ja, nützt ja nichts, man kann ja nicht nur für die Bank arbeiten, man muss ja auch noch irgendwie Miete zahlen oder was essen. Und dann ist der Rest, was übrig bleibt, geht an die Bank. Und das muss der Plan hergeben.
Ja, sehr schön. Sehr gut beantwortet. Ja, also Kapitaldienst, sage ich auch immer, das ist das, wenn man es runterbricht, ist es das, was die Banken sehen wollen. Und ganz oft erlebt man, wenn jetzt Banken sagen, wir können ihre Finanzierung nicht begleiten, dann genau auch mit der Argumentation, für uns geht die Kapitaldienstfähigkeit nicht auf. Das habe ich in letzter Zeit relativ häufig. Das ist auch so eine Frage, die kann ich mal vorwegnehmen. So ist, Kunden wollen immer wissen, wie hoch ist deine Erfolgsquote, ne? Wenn ich dann sage, ja klar, Erfolgsquote liegt bei 90%, trifft vielleicht nicht mehr ganz zu, ist dann alles ein bisschen raus, vielleicht sind es noch 80%, was ja immer noch hoch ist. Das bedeutet aber nicht, man rennt zu einer Bank und die Bank sagt sofort, juhu, wir machen das, sondern es kann auch bedeuten, und das hat auch wieder was damit zu tun, wann gibt man auf? Man kann, auch das war eine Frage, was ist deine längste Finanzierung oder zu wie vielen Banken musste man mal gehen? Wir mussten mal zu 7 Banken gehen.
Boah.
Und die 7. Bank hat dann gesagt, wir machen das. Das war die Bank, die wo wir eigentlich völlig ausgeschlossen haben. Kann man an der Stelle sagen, Commerzbank Köln war das. Ist auch schon ganz lange her. Man hat früher immer, wenn man Gründer hatte und hat die auf ein Bankgespräch vorbereitet und die Gründer waren wirklich sehr nervös. Und man wollte jetzt nicht nur so trocken am Tisch im Rollenspielen üben, wie so ein Bankgespräch abläuft, sondern wir wollten das mal live üben. Ist man immer mit denen als erstes zur Commerzbank oder zur Deutschen Bank gegangen, weil man gesagt hat, da kann man nichts falsch machen. Die finanzieren das sowieso nicht. Aber Gründer sehen schon mal, wie so ein Bankgespräch abläuft. Auf jeden Fall, es kann immer mal wieder passieren, dass in so einem Finanzierungsprozess, oder es wird auf jeden Fall passieren, dass Banken sagen, wir machen es nicht. Und dann kommt ganz häufig genau das, was du gesagt hast.
Genau.
Kapitaldienstfähigkeit haut nicht hin. Ja. Was mir jetzt, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, weil ich ja gar nicht weiß, wie viele Existenzgründer du da tatsächlich begleitest. Was so ein neues Phänomen ist auf Bankenseite, leider muss ich sagen, ist, dass die Parameter extrem angezogen werden, die Einfluss auf die Kapitaldienstfähigkeit haben. Ja. Nämlich zum Beispiel, du hattest gerade das Beispiel gesagt, das teile ich auch, das war vor einem Jahr oder so, war das auch definitiv so, dass die gesagt haben, hey, für uns ist völlig klar, erste Jahr machst du Verlust, deswegen ist typischerweise ein Darlehen ja auch 1 oder 2 Jahre tilgungsfrei und dann setzt irgendwann die Tilgung ein und dann muss es halt passen.
Genau.
Heutzutage ist es ganz häufig so, bei Banken, dass die sagen, ja, wir wissen schon, dass das Darlehen 2 Jahre tilgungsfrei ist. Für uns muss die Kapitaldienstfähigkeit aber schon im ersten Jahr gegeben sein. Und zwar auch theoretisch, wenn das Darlehen schon eingesetzt hätte. Also die bewerten etwas auf Annahmen, die faktisch ja gar nicht da sind, weil es ist nachgewiesen 2 Jahre tilgungsfrei. Aber es wird danach bewertet, gibt es die Idee her, dass das Darlehen schon im ersten Jahr getilgt werden könnte. Okay. Und da fallen halt echt viele aus dem Raster raus, weil das ja auch, und da frage ich mich aber auch, das ist ja einfach so fern von der Realität, das macht einfach keinen Sinn. Und das ist seit diesem Jahr, tritt das so häufig ein.
Gut, das sind die Regularien der Bank, ne? Die sind
Klar.
Umgegangen.
Ist auch nicht bei jeder Bank, so muss man dazu sagen, ne? Also deswegen gibt es auch andere Banken, die das immer anders bewerten. Das ist so ein Punkt, den man, und da muss man jetzt einfach sagen, ich hatte ja gesagt, ich trenne immer zwischen Businessplänen, den man für sich selbst schreibt und Businessplänen, die man Banken, für Banken schreibt. Also ich nenne es immer adressatengerechte Businesspläne. Und da ist dann auch so ein Punkt, da achte ich schon drauf, wenn ich weiß, ich sitze bei einer solchen Bank, die darauf Wert legt, ist das denn gegeben? Wenn das nicht gegeben ist, kann man überlegen, kriegen wir es hin, also plausibel hin, dass man es irgendwie nach oben korrigieren kann? Wenn nicht, weiß man halt, okay, zu der Bank braucht man gar nicht zu gehen.
Richtig.
Das ist aber auch wichtig, weil dann erspart man dem Gründer schon mal ein negatives Erlebnis. Weil es ist ja nicht schön zu hören für einen Gründer, nee, wir wollen deinen Traum wollen wir jetzt nicht finanzieren aus den und den Gründen. Und ein Gründer kann das ja auch nur schwer irgendwie in Kontext setzen. Er denkt dann wirklich, oh krass, ist meine Idee echt so schlecht und Kapitaldienstfähigkeit ist nicht gegeben. Mensch Beck, was hast du denn da gerechnet? Wieso funktioniert denn das nicht?
Du hast nicht falsch gerechnet. Die Bank hat halt Kriterien, die du nicht erfüllen kannst, aber die auch niemand erfüllen kann.
Die niemand erfüllen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, Thema hattest du auch gesagt, es muss Geld für einen Gründer übrig bleiben,
richtig,
damit der Haushalt, ne, weiter funktioniert. Also Thema ist immer Haushaltsrechnung bei Banken und wie da die Anforderungen gestiegen sind. Ich habe da teilweise gehört, ich dachte erst, das wäre jetzt ein Gag im Bankgespräch.
Nein, das ist tatsächlich, das ist schon bei normalen Kreditvergabe, also jetzt gar nicht mal Existenzgründer. Wenn ich einen Kredit beantrage, rechnen die mich immer arm.
Ja.
Wo ich mir denke, ich habe Mieteinnahmen, ich habe die Einnahmen und eigentlich bin ich ganz gut aufgestellt. Ne? Nee, das rechnen wir nur zu 70% an, nur zu 80% an und so, ist ja alles unsicher.
Ja.
Und dann kriegst du keinen Kredit. Also es ist schon ein bisschen krass geworden, was die an Kriterien nach oben geschraubt haben für eine Kreditvergabe. Und dann lassen sie sich noch mit Bürgschaften absichern.
Mhm.
Dann kommt noch NRW-Bank dazu oder KfW-Förderung. Ist auch nochmal eine Absicherung. Die Bank hat nur noch null Risiko. Die geht nur noch auf null Risikokredite ein. Das kann es irgendwie auch nicht sein.
Ja.
Also es dreht sich so ein bisschen der Markt, finde ich.
Ja. Das ist nämlich das zweite Thema, finde ich, worauf Banken tatsächlich achten, neben Kapitaldienstfähigkeit, möglichst kein Risiko zu haben.
Genau,
das ist so richtig. Das zweite Thema, worauf Banken achten. Aber nochmal zum Thema Haushaltsrechnung. Auch da habe ich gedacht, ich habe das im ersten Moment für einen Witz gehalten. Da hat mir ein Banker tatsächlich erklärt, dass die neue Vergabe dieser Bank ist, da kann auch der Banker nichts für. Der Banker ist super, aber der kann sich halt nicht drüber hinwegsetzen, ist, wenn man jetzt ein Ehepaar hat oder auch zwei, die gemeinsam in einem Haushalt leben.
Mhm.
So, jetzt hat man, sagen wir mal, einen gut verdienenden Partner, der bleibt auch im Job. Und er, sie macht sich selbstständig.
Mhm.
So, dann machen wir eine Haushaltsrechnung. Das und das haben die zusammen. Das Einkommen von dem Partner ist noch da. Sie braucht aus der Tätigkeit dann heraus, oder er, keine Ahnung, 2000 Euro.
Mhm.
So, dann rechnet man das so und trägt ein in diesen Businessplan, entweder über Gehalt oder Entnahmen, dass das gewährleistet ist, um zu zeigen, hey, ist es gewährleistet, dass der Haushalt weiter funktionieren kann. Und jetzt ist seit diesem Jahr, bei diesem Bankinstitut, ist es so, dass die Einnahmen des Partners, der Partnerin nicht mehr berücksichtigt werden dürfen. Aber alle Kosten.
Was?
Das heißt, die neue Selbstständigkeit muss den gesamten Haushalt tragen.
Wie geht das denn?
Ohne die Einnahmen des Partners. Dann muss ich so viele Einnahmen oder Gehalt im ersten Jahr schon in dem Businessplan drin haben. Und dann funktioniert, dann kommt nämlich das, dann klappt die Kapitaldienstfähigkeit nicht mehr.
Ja, genau. Aber das geht doch nicht. Also das ist doch albern.
Da rede ich mir auch schon im Mund, weil das halt einfach wirklich albern, weil das ja einfach realitätsfern ist, weil das Einkommen ist doch da. Jetzt erstmal klar, kann gekündigt werden, ne? Aber ist jetzt erstmal ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Das lassen die sich ja alles zeigen. Das ist ja auch okay. Gehaltsnachweise, ne? Kann man alles nachweisen.
Genau.
Und was es dann wirklich absurd macht, jetzt nur von der Logik her, ist, wenn der oder die Gründerin, Gründer, der Gründende sagt, ich mache das erstmal nebenberuflich, ich arbeite noch Teilzeit irgendwie weiter, dann lassen sie sich den Arbeitsvertrag zeigen und Gehaltsnachweise, dann dürfen sie es berücksichtigen. Also wenn es der Antragsteller selber ist, da darf es berücksichtigt werden, dass das da ist, aber von dem Partner darf es nicht berücksichtigt werden. Und das bringt einen manchmal echt an dem Rande der Verzweiflung, weil man da ja auch so argumentativ überhaupt nicht gegen ankommt. Und das ist ja so, also wiederhole ich mich, es ist ja so praxisfern. Aber auch da ist es gut zu wissen, und das zeigt wieder das Beispiel, als Gründender weiß man das nicht. Man kennt die Regularien der Banken nicht. Wenn man einen Berater hat an seiner Seite, der sich damit auskennt, der kann das direkt berücksichtigen. Und wenn es dann hinhaut, ist es gut.
Ja.
Dann macht man es halt eben so. Und das meine ich mit adressatengerechter Businessplan. In einem adressatengerechten Businessplan, der für die Bank oder die Banken geschrieben ist, für diejenigen, die prüfen sollen, dort werden die Informationsbedürfnisse der Banken abgebildet. Und die haben oftmals andere Informationsbedürfnisse als derjenige, der sagt, ich mache mich damit jetzt selbstständig.
Erstens das, es gibt ja noch einen dritten Adressaten, die Investoren. Die wollen auch einen ganz anderen Businessplan
Absolut,
haben.
Absolut, ja.
Da darfst du nicht im ersten 2 Jahren Gewinne machen. Das muss irgendwie 3, 4, 5 Jahre oder so. Das Wichtigste bei denen ist immer, dass der Umsatz steigt.
Ja.
Dass damit die Kosten gleich steigen oder sogar noch stärker steigen, das ist denen egal. Aber Hauptsache der Umsatz steigt.
Ja.
Das hatte ich in den letzten 2, 3 Jahren, wo ich Businesspläne für Investoren geschrieben habe, fand ich ein bisschen sehr merkwürdig. Ja? Das hat dann gar nichts mehr mit Realität zu tun, sondern du erfindest dann einfach nur noch Umsätze.
Ja. Ja, das ist auch immer so. Wenn ich Anfragen habe von Individualgründern, die eher, ich sag mal, was Innovatives, Erfinderisches machen wollen, wo man halt genau diese Themen auch hat, bis man erstmal einen Prototyp hat, bis man weiß, ob der funktioniert, hat man halt einfach eine lange Anlaufphase. Und da rede ich mir auch immer den Mund fusselig, denjenigen zu sagen, hey, damit brauchen wir gar nicht zu einer Bank zu gehen, weil die finanzieren das nicht. Die finanzieren nicht 5 Jahre lang Anlaufphase. Ja, genau. Das ist ein klassischer Investoren-Case. Richtig. Und der muss dann halt hinten raus, was ja, also generell reden wir sowieso vom Businessplan. Es ist ein Plan.
Ja.
Also es wird nicht so eintreten. Genau. Keine einzige Zahl wichtig. Wird vermutet. Doch, wenn man schon einen Mietvertrag beispielsweise hat, dann hoffentlich die Miete, weil man sie richtig übertragen hat. Diese Zahl tritt hoffentlich so ein. Aber die meisten Zahlen werden nicht so eintreten.
Die Kosten sind eigentlich immer relativ gut schätzbar. Ne? Alles andere ist halt einfach nur geraten. Ist eine Glaskugel. Man schreibt da Umsatz rein und weiß nie, ob das wirklich eintrifft.
Ja. Und jetzt kann man ja sagen, so hier für das laufende Jahr, für das nächste Jahr kann man noch plausiblere Annahmen treffen, weil man aktuell weiß, okay, wie ist die Stimmungslage, wie ist die Konjunktur, was wird gekauft, was wird weniger gekauft, aber wer weiß denn, was in 5 Jahren ist oder in 10 genau. Jahren, das ist ja wirklich geraten.
Ja, vor allen Dingen bei einer App, ne? Da hast du ja schneller wieder eine neue App, die durchs Dorf getrieben wird, dann ist deine App vom Markt und dann bist du weg vom Fenster. Es ist reine Raterei.
Ja. Gut, also, ich würde sagen, Frage, check, haben wir beantwortet.
Sehr gut.
Ich würde ganz gerne noch auf ein Kapitel in deinem Buch eingehen, was ich persönlich sehr interessant fand. Und zwar ist es das letzte Kapitel. Nicht, weil ich endlich froh war, durch zu sein. Und es ist, was ich krass finde, also ich, als ich mir das Buch das erste Mal angeguckt habe, ich weiß nicht, vielleicht machst du es auch so, man geht ja erstmal durch die Inhaltsangabe durch. Also mache ich grundsätzlich so bei Büchern. Und was wir, auch welche ich nicht kennen würde, was mir sofort auffallen würde, ist, dass es ein Steuerberater geschrieben hat.
Ja, klar.
Weil der Anteil von Steuerthemen ist schon überproportional hoch. Ja, was aber auch gut ist, weil viele Gründende haben einfach diese Fragen. Und dann kommt von mir auch immer der Disclaimer, ich als Unternehmensberater darf ja auch nicht steuerlich beraten oder so, ne? Sage ich halt auch immer. Und Thema Rechtsform hast du ja auch drin, auch das ist immer, ist immer
ist der Vorteil, wenn man Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ist, man darf zu allem was sagen.
Ja, sehr, sehr gut. Ja. Ich darf immer nur meine Meinung sagen.
Genau. Ja, aber Steuern geht halt nicht ohne, ne? Also Existenzgründung ohne Steuern funktioniert nicht. Und das muss man halt verstehen. Ich will ja nicht, dass die Steuerberater werden, die Existenzgründung. Nee. Aber sie müssen doch wenigstens eine Basiswissen haben, um irgendwie mit ihrem Unternehmen zurechtzukommen und zu wissen, wann muss ich welche Steuern zahlen.
Ja, zumal ja einer der häufigsten Scheitergründe im dritten Jahr ist, dass Gründende eben nicht das Thema Steuern auf dem Schirm haben, weil sie dann das erste Mal vielleicht Steuern zahlen müssen.
Genau. Wenn die Steuererklärungen abgegeben sind, nach 1 oder 2 Jahren, je nach Fristverlängerung, ne, kommt nicht nur die Steuer, das ist der erste Bumerang, ein paar Wochen später kommt ja noch die Krankenkasse. Also alle, die zumindest in der gesetzlichen sind, sich nicht privat versichern lassen, müssen ja ihren Steuerbescheid einreichen. Und dann haben die meisten Gründer erst Steuer zahlen müssen und dann 4 Wochen später kommt nochmal die Krankenkasse, weil die auch nochmal Geld hat.
Ja, stimmt, hatte ich so nie auf dem Schirm tatsächlich. Stimmt, klar, wenn ich gesetzlich versichert bin, dann bin ich ja am Anfang, zahle ich diesen Mindestbeitrag. Sind ja irgendwie 200 Euro oder sowas.
Ja, ein bisschen mehr ist es jetzt, glaube ich, geworden, aber um den Dreh, ne?
Ja.
Aber dann wollen die auf einmal, dann hat man, weiß ich nicht, 80.000 Euro verdient oder so, dann wollen die den vollen Beitrag. Mhm. Und der liegt dieses Jahr bei über 1.000 Euro. Und das ist dann schon ein bisschen happig. Und die dann alle nachzahlen zu müssen für die letzten 3, 4 Jahre, das ist dann...
Ja, mit der Steuerzahlung. Und das ist auch etwas, wo Banken jetzt nicht erfreut sind, was das Thema Nachfinanzierung angeht.
Gar nicht. Finanzieren die nicht. Also da sagt
ja, man kann schon.
Nein, habe ich ganz oft so die Anfrage, ich muss jetzt hier 50.000 Euro Steuern zahlen. Kann ich das bei der Bank finanzieren? Und dann sage ich immer ganz klar, nein. Geht nicht, weil Banken finanzieren keine Steuerzahlung.
Ja, man muss den Case ein bisschen anders dann darstellen.
Ja, das habe ich jetzt nicht gehört. Ne? Ich bin ja auch kein Banker, mir ist egal. Ne? Sollen die halt machen, was sie wollen, aber das finanzieren sie halt leider nicht. Und das ist dann immer ein großes Problem. Ja. Aber man braucht immer die Bankabsage, um beim Finanzamt stunden zu können.
Das ist möglich?
Ja, also ich brauche schriftlich von der Bank, dass sie die Steuernachzahlung nicht finanzieren werden. Mhm. Und erst dann ist akzeptiert das Finanzamt. Natürlich muss man noch alle seine Vermögensverhältnisse offenlegen. Ne? Man kann nicht noch ein Depot von 100.000 Euro irgendwo rumliegen haben. Aber die Absage ist immer zwingend notwendig.
Ja, wie ist es mit Krankenkassen? Da höre ich ja auch immer nur, dass die relativ unentspannt sind.
Wenn du nicht mit denen redest, ja. Wenn du das laufen lässt und dann die Mahnungen ins Haus flittern, dann stellen die auch schnell mal einen Insolvenzantrag. Mhm. Gilt ja nicht nur für die eigenen Krankenkassenbeiträge, gilt auch für die der Arbeitnehmer. Ne? Aber wenn man mit denen redet, dann sind die eigentlich kulant. Okay. Sie nehmen halt auch 6% Zinsen, aber okay, ne? Wenn man halt nicht zahlen kann, muss man das dann in Kauf nehmen. Ja, Kredit ist auch nicht billig.
Wollte ich gerade sagen, aktuell, wenn ich finanzieren muss, ist der Kredit ja auch nicht günstiger.
Genau.
Von daher, Steuern wichtiges, also sehr, sehr wichtiges Thema. Gibt es auch schon mehrere Podcast-Folgen hier zu. Also und könnt ihr euch gerne auch in dem Buch nachlesen hier. Wir wollten, du hast es selber angeboten, ne? Wir verlosen 5 Stück.
Richtig, genau. Also an die ersten 5, die sich melden, gibt es ein kostenloses Exemplar. Mit Adresse bitte.
Wo melden? Bei dir melden?
Bei dir oder bei mir, ist egal.
Sie können sich doch bei dir melden mit dem Stichwort Unternehmer-Jam-Session.
Genau, genau. Da achte ich drauf, dass das fällt.
Und dann bekommt ihr ein kostenloses Exemplar.
Genau.
Wo sich melden sollen, findet ihr auch alles in den Shownotes. Ich wollte nochmal auf das Kapitel, nee, ist gar nicht das letzte. Doch, ist das letzte, nach Buchstaben zumindest F. Ja. Für Bürokratie eingehen.
Ja.
Weil auch da hört man ja ganz oft, Deutschland ist immer so katastrophal, was die Bürokratie angeht. Und ich kann jetzt leider nicht den Satz bringen, ja, habt euch alle geirrt. Es ist eigentlich total entspannt. Nee, ist es irgendwie nicht. Gibt schon viel, was einen richtig, richtig nervt. Ich war ja 10 Jahre lang in der Gastronomie. Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zugemacht. Unfassbar mit diesem ganzen Kassensystem und ich habe auch vergessen, wie das alles heißt mit diesem elektronischen...
TSE heißt es. TSE-konforme Kassen braucht man mittlerweile in der Gastronomie.
TSE-konforme Kassen. Aber die Geschichte möchte ich dir noch erzählen. Ich weiß nicht, ob ich sie auf der Veranstaltung erzählt habe, als wir uns wieder getroffen haben. Da war ich noch Franchise-Nehmer bei Immergrün, war in der Corona-Phase, Laden war geschlossen. Und das war auch genau diese Umstellungszeit, wo alle auf TSE umstellen mussten. Und unser Kassenhersteller, der konnte das zwar, aber weil es ja auch so viele waren, ging es nicht in der Frist, die ursprünglich mal vorgesehen war. Aber da waren die auch alle entspannt. Da konnte man ja Fristverlängerungen beantragen. Genau. Das haben wir auch gemacht. Hab da ganz nett hingeschrieben ans Finanzamt und gesagt, ja, bla bla. Hatte auch irgendwie ein Schreiben von meinem Kassenhersteller. Und das haben die auch dankend entgegengenommen. Und dann rief mich irgendwann das Finanzamt an. Wie gesagt, Corona, Laden geschlossen. Und weil ich hatte dann geschrieben, hey, es ist jetzt umgesetzt. Und dann rief mich das Finanzamt an. Irgendwie war auch total netter Dude so. Und hat gesagt, ja, er würde sich das gerne mal angucken. Er kommt in den Laden. Ich so, der Laden ist geschlossen. Da meint er so, ja, aber Sie können doch für mich aufmachen.
Right.
Ich so, ja klar, kann ich natürlich theoretisch machen, aber ja, nee, also wir würden jetzt drauf bestehen und würde sich das gerne angucken wollen, dass das umgesetzt ist.
Hat er auch einen Kassensturz gemacht hier? Musstest du Geld zählen?
Nee, musste ich nicht, aber ich bin dann dahin und hatte auch meinen Betriebsleiter dabei, der den Laden schon die ganze Zeit eigentlich geschmissen hat. Ich war da schon relativ raus. Kam auch mit der Kasse wahrscheinlich gar nicht mehr so zurecht, deswegen musste ich mal ihn mit den Zoo nehmen. Und da musste man da so Fake-Buchungen machen.
Ja. Hatte ich auch schon bei einer Betriebsprüfung.
Ja, und dann habe ich aber auch jetzt mache ich hier so Fake-Buchungen und hinterher werfen sie mir vor, ich würde da irgendwas buchen und wieder stornieren und so.
Nein, der Finanzbeamte muss auf den Zettel unterschreiben, dass das eine Fake-Buchung war, dass das ein Test war, das
Finanzamt. Ja, genau. Da habe ich ihn dann auch, habe ich ihn gefragt, ob wir das irgendwie so machen können. Also er hat nicht unterschrieben.
Was?
Er hat nur gesagt, ich soll notieren, dass er hier gewesen wäre. Und er kam auch nie wieder was. Aber ich fand es halt krass, diese Dreistigkeit, dass er drauf bestanden hat, in geschlossenen Laden. Gut, dem war vielleicht auch allen langweilig zu Corona. hat nichts zu tun. Aber da gibt es denn jetzt nichts Wichtigeres, als jetzt zu prüfen, ob da wirklich TSE da umgesetzt ist. Aber es funktionierte. Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Ja, man sieht ganz häufig mittlerweile, so kriegt man einen Kassenbon, wo dann draufsteht, TSE nicht angemeldet und so. Ne? Da fragt man sich auch immer, was macht ihr eigentlich?
Ja.
Also, das ist ja Hochrisikobereich. Kannst ja hinzuschätzen als Finanzamt noch und noch, ja, weil da einfach die Kassen nicht konform benutzt. Also da muss man echt, wenn man Gastronomie macht, bitte vorsichtig sein und wirklich eine richtige Kasse benutzen, die funktioniert.
Absolut, absolut. Wobei, es ist doch gar nicht vor, sind elektronische Kassen vorgeschrieben oder kann ich immer noch die Handkasse machen?
Man kann offene Ladenkasse machen, aber hast du einmal eine elektronische Kasse, bist du immer in der elektronischen Kasse.
Ist das so? Darf ich nicht wechseln?
Nein, darfst nicht mehr zurück zur Ladenkasse, zur offenen Ladenkasse.
Ja. Ich habe in dem Moment habe ich mir immer gedacht, mein Gott, hätte ich einfach mal eine Handkasse gemacht. Ich hätte mir so viel Ärger erspart.
Ja, richtig, aber auf der anderen Seite gibt es die Kassen so in schönen, modernen Systemen.
Absolut.
Und, eigentlich kann man dann ja auch gute Auswertungen machen.
Ja, ja, dafür sowieso.
Logisch. Ich liebe Auswertungen. Ja. Ich mache das ja sehr gerne für mich, auch für meine Firma und so. Viele machen das ja gar nicht. Welches Produkt verkaufe ich viel, welches geht gar nicht und so. Das müssten die Gastronomen viel öfter machen. Dann würden die Karten auch kleiner werden. Ich gehe ja ungern in Restaurants, wo ich eine Karte habe mit 50 Gerichten und die Hälfte davon geht gar nicht. Also.
Ja. So, okay. Jetzt wollen wir mal gucken, ob du dein eigenes Buch kennst.
Oh Gott.
Zum Thema Bürokratie. Wo ich drüber gestolpert bin, ist klar, Datenschutz, bin ich nicht drüber gestolpert, logisch, ist in aller Munde. Ist ja auch irgendwann auch mal sehr hochgekocht worden.
Genau. Also zur Einführung wird in Deutschland immer alles hochgekocht, danach hat es jeder vergessen.
Ja, ich weiß noch, da bin ich auch, da auf einmal gab es ganz viele Berater in diesem Bereich, die gesagt haben, pass auf, wir machen dein Unternehmen fit und dass deine Verträge richtig sind und auch die Arbeitsverträge mit Mitarbeitern und so, mussten ja überall irgendwo Paragraphen rein.
Genau. Was geblieben ist, ist viel Papierkram.
Ja, richtig. Das ist ja typisch für Deutschland, oder? Es bleibt immer viel, viel Papierkram. Das war ja auch, wo auf einmal alle Bons ausgedruckt werden sollten und Nachgaben und Kunden mitgegeben werden. Also auf der einen Seite wird gesagt, Umweltschutz ist so wichtig.
Ja.
Und dann
das Thermopapier, was dich verrottet.
Genau.
Sollte nur verbleicht, was man in der Buchhaltung nach 4 Wochen schon nicht mehr lesen kann.
Das ist geil, ne?
Freuen Sie euch, meine Mitarbeiter, immer besonders.
So, aber gestolpert bin ich über den Punkt Whistleblower, weil ich mir nichts drunter vorstellen konnte. Und ich habe jetzt bewusst nicht reingelesen,
okay.
weil ich gespannt bin, was du mir erzählst, was unter dem Punkt...
Klar, gilt immer für ein bisschen größere Unternehmen. Ja. Ist jetzt nicht so, dass der erste Existenzgründer mit 2 Mitarbeitern das machen muss. Aber Whistleblower heißt ja Geheimnisverrat.
Ja.
Und es gibt halt dann Stellen, die einzurichten sind, wo jeder Mitarbeiter anonym dich anschwärzen kann, was du falsch gemacht hast.
Okay.
Also sei es, dass ein Kunde irgendein Vergehen gemacht hat, dass der Unternehmer irgendein Vergehen gemacht hat oder dass sonst irgendwas passiert ist, was nicht compliance-konform passiert ist in deiner Firma.
Ja.
Und dafür brauchst du ein System. Ab bestimmten Mitarbeiterzahlen musst du es entweder intern einrichten oder extern einrichten. Und dafür gibt es natürlich ganz viele Softwareanbieter mittlerweile. Wir betreuen auch einen davon zufälligerweise. Deswegen bin ich auch auf das Thema gekommen, das mit reinzunehmen. Und du musst halt, das sind halt Gerichtssachen, die da entstanden sind. Es gab mal in Luxemburg einen Fall, da hat ein PwC-Mitarbeiter diese Steuermodelle verraten, öffentlich gemacht. Ja, oder WikiLeaks ist auch ein schönes Beispiel für Whistleblowing. Und genau das ist in diesem Thema gemeint.
Okay. Das heißt, ich muss die Möglichkeit für meine Mitarbeiter schaffen, dass sie mich selber anschwärzen.
Ja, sie dürfen. Dich, Kunden oder was Kunden, auch immer.
Okay.
Oder andere Mitarbeiter, halt anonym. Ne?
Ja.
Dass du nicht hinterher feststellen kannst, dass das war jetzt Frau Müller, die hat gesagt, ich bin scheiße oder ich betrüge oder ich nehme Gastronomie, ich nehme Bargeld ein, ohne das in die Kasse einzutragen. Ne? Genau das soll damit offengelegt werden.
Okay, crazy, habe ich noch nie gehört. Und dann gibt es irgendwo so Stellen, das sind wie so ausgelagerte Datenschutzbeauftragte, kann ich auch auslagern.
Genau, oder? Das kannst du auch auslagern, gibt dann eine Software, da kann der Mitarbeiter anonym reinschreiben, hier das und das ist passiert und dann kümmern die sich darum, damit das weitergegeben wird an die richtigen Stellen.
Okay, crazy auf jeden Fall.
Genau.
Und dann, was verstehst du unter dem Punkt Netzwerke im Zusammenhang mit Bürokratie?
Das war, ist gar nicht Bürokratie in dem Sinne, sondern es ist einfach, ich empfehle allen, in Netzwerke reinzugehen.
Ja. Ja.
Alleine kommt man heutzutage nicht mehr klar. Mein Netzwerk, was ich damals gefunden habe, als ich angefangen habe, waren die Wirtschaftsjunioren.
Okay.
Das ist ein Verein junger Unternehmer, die sich untereinander helfen. Ne? Gibt es viele regionale Gruppen, gibt es deutschlandweit, gibt es europaweit, gibt es weltweit. Ja? Weltweit heißen die dann JCIs.
Mhm.
So. Und in dem Netzwerk habe ich halt viele Leute kennengelernt, die mir an der einen oder anderen Stelle geholfen haben oder ich denen dann bei Steuern geholfen habe oder was auch immer. Ne? Gegenseitig, man hilft sich, der eine hilft einen, dann helfe ich zurück und so ist halt viel Kontakte entstanden, die heute noch existieren.
Ja, die nächste Veranstaltung, auf der ich reden darf, ist tatsächlich mit den Wirtschaftsunion in Kassel zum Thema
Sehr
Fuck
gut.
Up. Ja, ich bin auch ein Riesenfan von Netzwerken.
Ja.
Also wird auch.
Ohne dem geht's nicht mehr.
Echt unterschätzt.
Genau. Ich habe es jetzt da runtergepackt unter Bürokratie. Es ist halt Arbeit.
Es ist
Zeit, die man investieren muss, aber man bekommt halt unheimlich viel zurück.
Ja.
Und ich habe festgestellt, ich habe gar nicht alles aufgelistet in der Bürokratie. Also, wenn ich mal ein neues Buch oder Update schreibe, dann kommt da noch ganze Menge mehr zu.
Was, Nimm mal ein Beispiel, was fehlt dir?
Zum Beispiel Technik. Du musst ja deine technischen Geräte regelmäßig überprüfen lassen.
Ja.
Das fehlt noch, das ist mir aufgefallen.
Ja, ist in der Gastro auch so tatsächlich, genau. Ja, genau. Mussten sämtliche Eiswürfelbereiter, Spülmaschinen und Orangensaft pressen. Genau. Und ich weiß, weiß gar nicht mehr, wer da ist, da das die Berufsgenossenschaft dann auch für verantwortlich? Oder wer?
Nee, Berufsgenossenschaft nicht. Das, die haben wieder andere. Die haben, das habe ich aufgenommen mit Brandschutz und Ersthelfer und so. Das ist so Berufsgenossenschaft. Berufsgenossenschaft möchte auch nur, dass die Kabel nicht einfach so rumliegen, ne? Dass du da nicht drauf trittst, stolpern kannst, solche Sachen. Das ist eine andere gesetzliche Vorgabe tatsächlich. Und kommt so ein Brandschatzmeister oder technischer Prüfer, irgendwas in der Richtung ist das irgendwie. Ich habe es noch nicht ausformuliert, deswegen kann ich es dir noch nicht genau formulieren. Ich habe nur auf der Messe, wo wir gewesen sind gemeinsam, habe ich nämlich einen getroffen, der mir das gesagt hat, dass ich das vergessen habe.
Ja, ich muss auch drüber nachdenken, wie der, also ob der auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wir müssen das jetzt machen, weil das war total strange. Wie gesagt, ich war 10 Jahre lang fast in diesem Standort mit der Gastronomie und das kam erstmalig, ich weiß nicht, ob das Gesetz dann neu war oder so. Ich würde mal sagen, gefühlt nach 6 Jahren war das zum ersten Mal, dass ich meine, er wäre einfach da gewesen irgendwie.
Ich glaube, das ist auch ein Versicherungsproblem. Ne? Also wenn die technischen Geräte nicht funktionieren, anfangen zu brennen. Und dann zahlt
was total Sinn macht eigentlich. Ne?
Ja,
was total Sinn macht.
Und dann sagt deine Versicherung, nee, du hast ja keine technische Prüfung gemacht. Also Pech, zahlen wir nicht.
Ja, und dann hast du noch einen Punkt hier, Geldwäsche.
Ja, mein Lieblingsthema als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hier.
Ja, hau raus.
Betrifft natürlich nicht alle Branchen, aber zum Beispiel uns als Steuerberater, wir müssen bei jedem Mandanten den Personalausweis prüfen. Mhm. Wer ist das? Ist die Person, mit der ich da jetzt telefoniere oder spreche, was für die Steuererklärung mache oder Buchhaltung oder was auch immer, ist das auch die Person? Und dann gerade bei Gesellschaften, ne, GmbHs und so, da müssen wir mittlerweile prüfen, ob die Gesellschafter auch die Personen sind, die wir in Auftrag haben. Und sind die auch richtig ins Transparenzregister zum Beispiel eingetragen? All solche Sachen müssen wir mittlerweile für die Geldwäsche machen. Ich glaube, Versicherungsmakler, Rechtsanwälte, Notare sowieso, also all diese Leute müssen das durchprüfen.
Ja, Thema Geldwäsche habe ich jetzt nochmal rausgegriffen, weil ich hatte gerade ja gesagt, ich musste einmal 7-mal zu Banken gehen. Und das war mit einem Case, war so Gastronomie auch in Köln. Und derjenige hatte schon gestartet in einem Art Franchise-System, Lizenzsystem. Und der Franchise-Geber hatte quasi alles vorfinanziert. Und er wollte das jetzt rückwirkend finanzieren, was ja schon nicht einfach ist, ne? Weil öffentliche Fördermittel und so sind ausgeschlossen. Genau. Du musst schon eine Bank finden, die das macht. Aber es waren gute Zahlen, die der Standort hatte. Und wie oft wir damit konfrontiert wurden, ja, pass mal, das ist bestimmt Geldwäsche, was da betrieben wird. Mhm. Wo ich mir dachte, wow, krass, okay.
Ja, ich hatte auch einen Fall, da hat die Bank tatsächlich für einen Gründer eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung abgegeben, weil der halt aus Ägypten kam.
Hatte ich auch schon.
Lag halt nur an der Herkunft, glaube ich, dass die Sparkassenmitarbeiterin etwas befürchtet hat, was da gar nicht gewesen ist. Aber gut.
Ja, auch das ist ja tatsächlich so, ne? Auch das war damals, glaube ich, im Rahmen der Finanzierung, wo mir erklärt wurde, es gibt einfach bestimmte Herkunftsländer, da müssen die sogar irgendwie automatisch prüfen oder so.
Ja, prüfen müssen sie mittlerweile bei allen, ne?
Ja.
Geht nicht anders. Banken sind ja da am schlimmsten dran. Die wollen ja auch alles immer in Papierform haben. Ich finde ja auch, wir haben einen Dienstleister, der so Kreditkarten für uns gibt für Sachbezüge von den Mitarbeitern. Ne? Die schicken mir leere Formulare, obwohl sie alle meine Daten haben, dass ich die wieder ausfüllen muss, damit die ihre Geldwäschepflichten erfüllen. Das finde ich unding. Die haben doch alle meine Daten.
Ja.
Ich kann ja gerne nochmal drüber gucken, ob sich was geändert hat, aber ich will doch nicht leere Formulare ausfüllen.
Ja, ja.
Also, das ist schrecklich mittlerweile.
Gut.
Das war's schon.
Das war's schon. Vielen Dank. Ich glaube, wir sind wieder sehr lange. Ich habe kein Zeitgefühl. Hast du noch irgendwas, was du der gründenden Welt draußen mitteilen möchtest, außer kauft mein Buch? So marktschreierisch.
Ach nee, das ist mir wurscht. Macht es einfach, tut es. Traut euch. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich erlebt bei Gründermessen immer wieder Leute, die dann einfach jahrelang sich Gedanken machen und planen und planen und planen und dann nicht machen. Entweder ihr macht's oder dann lasst es halt sein.
Ja, sehr schön. Gute Schlussworte. Damit würde ich sagen, ich bin draußen wie das Scrapbook für Existenzgründer. Könnt ihr überall erwerben. Verlinken wir in den Shownotes. 5 Exemplare.
Werden verschenkt.
Werden verschenkt. Wie haben wir gesagt, meldet euch einfach bei André Hinz mit dem Stichwort Unternehmer Jam Session und dann gibt es ein Exemplar. Und dann, wie du so schön gesagt hast, legt einfach los.
Genau. Vielen Dank.
Die Türen gehen auf beim Loslaufen. Ja. Ein schönes Zitat von Lars Ament. Amen.
Sehr schön.
Ciao, ciao.
Tschüss.